Dieses Mal ist mir als Thema der zweite Petrusbrief angetragen worden und ich habe diesen Auftrag angenommen. Ich befasse mich sehr gern mit dem zweiten Petrusbrief, auch mit dem ersten. Petrus ist eine geniale Figur und sein Schreiben ist wie seine Person erwecklich, dynamisch, manchmal auch Telegrammstilartig, was einige Auslegungsprobleme aufwirft. Der zweite Brief hat Exegeten manches Kopfzerbrechen bereitet und solche, die es bald besser wissen als die biblischen Schreiber von damals, nach 2000 Jahren Abstand, meinen sie es schon besser zu wissen, sagen dann, dass dieser Brief eigentlich nicht von Petrus käme. Der größte Stolperstein ist hier das Vokabular. Doch erfahren wir aus dem Mund bzw. der Feder von Kennern von Literatur, dass je fähiger ein Schreiber, Schriftsteller, je abwechslungsreicher kann sein Stil sein. Und da Petrus von zu Hause aus schon ein sehr beweglicher Typ war, dürfen wir ihm wohl auch, obwohl er nicht so viel geschrieben hat, wie zum Beispiel Lukas oder Paulus, am meisten an Literatur hat uns Lukas hinterlassen, aber Paulus auch einiges, obwohl er uns nicht so viel hinterlassen hat wie diese, ist es doch recht abwechslungsreich. Und solche, die sich der Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift verpflichtet fühlen, haben keine großen Schwierigkeiten mit diesem Brief, dass er aus der Hand des Petrus käme. Vielleicht aus der Hand eines Sekretärs, was damals üblich war, heute natürlich auch. Doch dürfen wir nicht voraussetzen, dass der Sekretär oder Amanuensis, dass dieser dann schon die Freiheit hätte, sein eigenes Vokabular zu wählen. Das nimmt man manchmal auch in evangelikalen Kreisen an. Ich würde das nicht zu schnell annehmen wollen. Ich denke, dass auch nicht nur die Gedanken, sondern das Vokabular aus der Feder des Petrus stammt. Es ist sein letztes Wort, das wir in Händen haben, das aus ihm stammt. Und er weiß um seinen baldigen Heimgang in die Gegenwart des Herrn. Es kann sein, dass der Heilige Geist ihn noch einmal ganz besonders befähigt hat, dieses ernste letzte Wort an die Gemeinde Jesu, die damals schon sehr weit verbreitet war, zu richten. Wir sind sehr dankbar für diesen Brief. Er ist gleichsam ein Höhepunkt im Dienst des Petrus, so wie der zweite Timotheusbrief ein gewisser Höhepunkt im Leben des Paulus darstellt. Der erste Petrusbrief betont sehr stark das Leiden unseres Herrn. In beiden Briefen begegnet uns ein Bild des Herrn, ein schönes Bild des Herrn. Im ersten Brief lenkt Petrus unsere Augen gern auf den leidenden Christus, der ein Beispiel für uns ist, wenn wir Schwierigkeiten bekommen, nicht zuletzt in der Gesellschaft, in unserem Arbeitsumfeld. Der zweite Brief geht einen Schritt weiter und spricht gern von der darauf folgenden Herrlichkeit, der Herrlichkeit des Herrn und auch unsere Herrlichkeit, die wir aber schon jetzt in einem gewissen Maße schmecken dürfen, obwohl doch stark verschleiert. Der zweite Petrusbrief hat die Absicht, die Leser zu festigen in der Wahrheit der Christusbotschaft. Einmal also zu festigen, sie zu orientieren in dieser Wahrheit, sodass sie wissen, was ist die Wahrheit. Zweitens, dass sie überzeugt sind, dass dies die Wahrheit ist. Und zum Dritten, dass diese Wahrheit die tägliche Ausrichtung wird, von Anfang bis Ende. Diese Ausrichtung entspricht, dass in seinem ersten Kapitel, der Brief hat drei Kapitel, im ersten Kapitel er generelle Ausrichtung gibt auf diese Botschaft. Er weist hin auf den Wert dieser Botschaft und richtet die Leser nach dieser Botschaft aus. Das ist also eher grundlegend, genau wie im ersten Brief, das erste Kapitel stark grundlegend ist, und dann verzweigt er sich. Der zweite Brief ist nicht so lang. Im zweiten Kapitel konzentriert er sich ganz besonders auf eine falsche Vertretung der Christusbotschaft. Die Botschaft wird dadurch nicht mehr zur Christusbotschaft. Im Mittelpunkt steht nicht mehr der herrliche Christus, sondern der Lehrer selbst, der sich als falsch entpuppt. Im zweiten Kapitel geht es um Bewahrung. Und im dritten Kapitel richtet er sie dann wieder aus und ganz besonders auf das Ziel des Weges, auf dem er uns begleitet. Da geht es hin zum ewigen Ziel, zur ewigen Herrlichkeit, und er möchte unsere Augen auf die Wiederkunft unseres Herrn lenken und nach dieser Wiederkunft uns ausrichten. Ja, von wem spricht er denn? Wen spricht er an? Das ist eine Frage, die wir stellen könnten. In Kapitel 1, wo wir normalerweise die Leser gekennzeichnet haben, die Leser eines Briefes, die ersten Empfänger, erfahren wir nicht allzu viel. Er charakterisiert sie sehr generell, und zwar in geistlicher Hinsicht. Sie seien Menschen, die einen gleich wertvollen Glauben empfangen hätten wie er und seine Kollegen. Ja, aber wer ist das? Lesen wir vielleicht aus Kapitel 3, Vers 1, dann erfahren wir, dann kommen wir einen Schritt weiter. Dieser Brief, Geliebte, ist jetzt der zweite, den ich euch schreibe. In beiden rufe ich euren lauteren Sinn durch Erinnern ganz wach. Da haben wir schon gleich nicht nur die Leser, die Empfänger, sondern schon einen Teil seiner Absicht. Seine Leser sind dieselben wie in einem anderen Brief, den wir natürlich als unseren ersten Petrusbrief verstehen dürfen. Wer sind aber die Empfänger seines ersten Briefes? Da gehen wir zum ersten Kapitel seines ersten Briefes, Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremden der Zerstreuung in, jetzt werden geografische Gegenden genannt, nicht ist der Empfänger eine Gemeinde in einer besonderen Stadt, wie das bei Paulus üblich ist, sondern Christen in verschiedenen Gegenden der heutigen Türkei, Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, nicht unser Kontinent, sondern eine römische Provinz, in der Ephesus lag. Die Grenzen dieser römischen Provinz waren zu verschiedenen Zeiten verschieden, aber sie lag am westlichen Ende des Gebietes, das die heutige Türkei ausmacht, und Bithynien. Also Menschen, Christen, die in diesen Gegenden wohnten. Sie werden Fremde in der Zerstreuung genannt. Zerstreuung ist ein hebräischer Begriff, Diaspora. Diaspora ist natürlich ein griechisches Wort, aber der Gedanke, der Begriff ist an dieser Stelle hebräisch. Es handelt sich um den Gedanken, dass seit der zweiten Gefangenschaft Israels, des südlichen Teils, Israel als ganzes Volk zerstreut wurde. Die nördlichen 10 Stämme schon früher, da sind keine Gruppen, die genannt werden, dann zurückgekommen. Man zählt sie als verschwunden, obwohl man das nicht ganz sagen kann. Sie tauchen immer wieder hier und da scheinbar auf. Aber aus der Gefangenschaft der südlichen 2 Stämme, Benjamin und Juda, durften dann verschiedene Gruppen wieder zurückkehren ins Land Israel nach 70-jähriger Gefangenschaft. Dennoch blieben einige im Osten. Dann kam die dritte Landesverweisung durch Gott, 70 nach Christus. Aber schon vordem waren sehr viele ausgewandert in verschiedene Gegenden der damaligen kulturellen Welt, sodass wir eine Diaspora, eine Zerstreuung haben. Das geschah aus verschiedenen Gründen, möglicherweise oft auch aus finanziellen Gründen. Juden blieben aber zum großen Teil jüdisch in ihrer Religion, formten dann ihre religiösen Gruppen, die wir als Synagogen kennen. Eine Synagoge war nicht nur ein Haus, sondern die Gruppe selbst, die Versammlung, oder ja, man kann es als im Deutschen als Versammlung übersetzen. Und diese kleinen Enklaven der Aufbewahrung der Offenbarung Gottes im Schoß Israels, diese kleinen Enklaven wurden zu Vorstoß, zu vorgeschobenen Punkten, wo Gott sich offenbaren konnte in der heidnischen Welt. Sehr viele Nichtjuden, griechisch sprechende Menschen verschiedener Nationen, Menschen, die die griechische Kultur mehr oder weniger angenommen hatten, fühlten sich immer wieder angezogen zu diesem Gott, den man nicht sehen konnte. Sodass die Besucher der Synagogen oft auch griechischsprachig waren, das erfährt man in der Apostelgeschichte. Diese Diaspora war also von eine von Gott benutzte Bewegung. Diese Situation gebraucht Petrus als ein Bild. Wir können nicht sagen, wie einige Ausleger es haben wollen, wir können nicht sagen, dass die Leser des ersten Petrusbriefes vorzugsweise jüdische Christen waren. Das ist zu diesem Zeitpunkt, wohl nach dem Tod des Paulus, nicht mehr denkbar. Wie soll man zu diesem Zeitpunkt jüdische Christen isolieren in der Situation verbreiteten Christentums, besonders nachdem Gott sehr stark darauf hingewiesen hatte, dass es keinen Unterschied gab zwischen Kulturen und Sprachen, wenn man zu Christus gefunden hätte. Sogar bei Petrus wurde das sehr deutlich in der Apostelgeschichte 10. Gott macht keinen Unterschied, und das musste er neu lernen, sodass Christen ganz bewusst vermengt wurden. Die griechische Sprache wurde dann vorzugsweise die Versammlungssprache. Man legte da nicht mehr so großen Wert auf seine Nationalität. Christen durften, auch wenn sie aus verschiedenen Nationalitäten kamen, eine Versammlung sein, wie wir das heute auch kulturell kennen. Sodass sie in den verschiedenen Versammlungen, wo immer sie in der Welt vorkamen, nicht mehr nach Nationen oder nach völkischen, ethnischen Aspekten aufgeteilt waren. Dort treffen sich die Griechischsprachigen, dort die Galatisch Sprechenden, dort die Lateinisch Sprechenden und so weiter, dort wiederum die Hebräisch Sprechenden. Nein, sie waren vermengt. Und jetzt ist es von daher nicht mehr denkbar, einen Brief zu schreiben, der jetzt nur an die Christen gerichtet wäre, in einer großen Gegend von verschiedenen, wie viele Provinzen, etwa 4 Provinzen, 4 glaube ich, wo dann selektiert werden, nur die Hebräisch Sprechenden. Ich kann mir das nicht vorstellen. Was soll das für einen Sinn haben? Nein, auch der Inhalt des ersten Petrusbriefes macht klar, dass wir eigentlich vornehmlich nicht einmal Juden vor uns haben. Denn es handelt sich um Menschen, die den Götzendienst hinter sich gelassen haben. Und Juden waren seit der babylonischen Gefangenschaft nicht mehr Götzendiener. Da waren sie gründlich geheilt. Aber Heiden waren oft Götzendiener. Und Petrus sagt, das habt ihr hinter euch gelassen, nachdem ihr den Messias kennengelernt habt. Sodass wir dieses Wort Zerstreuung als ein Bildwort ansehen müssen. Petrus schreibt an alle Christen, die in diesen Gegenden vorkommen. Und natürlich wird er da abgeschrieben und noch wieder weitergeleitet in andere Gegenden. So wie Juden verstreut waren, so sind Gottes Kinder verstreut in dieser Welt und sind ebenfalls wie jene Juden Vorposten, missionarische Vorposten, Leuchter in dieser dunklen Welt. Und jede Versammlung von Christen soll also ein zeugnishafter Vorposten sein für die Ausbreitung des Evangeliums, für den Vormarsch der Christusbotschaft. Der zweite Petrusbrief richtet sich an dieselben Leute. Also ein zweiter Brief, wir wissen nicht wie lange nach dem ersten Brief, richtet sich an dieselbe Gruppe, also an alle Christen in der damaligen Türkei oder der Gegend der heutigen Türkei. So viel zur Anschrift. Noch einige Schriftstellen, die die Absicht dieses Briefes unterstreichen. Da haben wir zwei Stellen. Kapitel 1, Verse 12 bis 15 und dann den ersten Vers in Kapitel 3, den wir schon gelesen haben. Also Kapitel 1, Verse 12 bis 15. Deshalb werde ich es nicht unterlassen, euch immer an diese Dinge zu erinnern. Also seine Absicht ist es, weiter zu erinnern, an die Christusbotschaft, die zuverlässige, wertvolle Christusbotschaft, wie wohl ihr sie wisst und standhaft geworden seid in der Wahrheit. Es handelt sich also um eine Wahrheitsbotschaft, die gegenwärtig geworden ist. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnern ganz wach zu rufen. Und dieses so lange zeigt an, dass es wiederholt geschieht. Jetzt also zum zweiten Mal. Solange ich in diesem Zelt bin, in seinem Leib, euch durch Erinnern ganz wach zu rufen. Hier kommt ein zweiter Ausdruck. Nicht nur erinnern, durch das Erinnern will er sie vor dem geistlichen Einschläfern zu bewahren. Sie sollen also wach sein, die Gefahren erkennen und die Gelegenheiten zum Zeugnis erkennen und in dieser Welt Christus vor Augen haben. Da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald da ist, wie auch unser Herr, Jesus Christus, mir deutlich machte. Ich werde beflissen sein, sodass ihr auch jederzeit nach meinem Abscheiden imstande seid, diese Dinge in Erinnerung zu bringen. Zum dritten Mal gebraucht er dieses Wort. Jetzt Kapitel 3, Vers 1. Dieser Brief, Geliebte, ist jetzt der zweite, den ich euch schreibe. In beiden rufe ich euren lauteren Sinn durch Erinnern ganz wach. Wieder diese Redeweise. Erinnerung ganz wach rufen. Er will sie also durch das Wort hell wach sein lassen für das Leben als Zeugnis für Christus in dieser Welt. Das ist die Absicht dieses Briefes. Die Überschrift: Petrus will Gottes Wort durch Propheten und Apostel in Erinnerung rufen. So könnten wir die Absicht in Form einer Überschrift zusammenfassen. Es geht um Erinnern. Woran? Das wird jetzt deutlich aus dem Inhalt. Es geht um das Wort Gottes, und zwar das Wort Gottes zweier grundsätzlicher Überlieferungen. Petrus erwähnt zwei Gruppen von Überliefernden, die Propheten und die Apostel. Diese werden in Kapitel 3 genannt und auch an anderen Stellen seiner beiden Briefe erinnert oder erwähnt er diese zwei Überliefernde. Die Propheten Alten Testamentes, die uns alttestamentliche Gottesoffenbarung gegeben haben, und die Apostel und Propheten des Neuen Testamentes. Auch im Neuen Testament haben wir nicht nur Apostel. Ein Apostel war ein besonders Gesandter, als solche kommen die ursprünglichen 12 in Frage, wobei Judas durch Matthias ersetzt wurde. Dazu kommen dann Jakobus, der Halbbruder des Herrn, und Paulus, also 14. Hinzu kommen, nicht alle diese haben Schriftgut überlassen, das aufgehoben wurde für die Bibel. Matthäus und Johannes haben uns Evangelien zurückgelassen und Paulus und Johannes und Petrus haben uns Briefe hinterlassen. Dazu kommen Propheten. Warum werden sie Propheten genannt? Sie sind nicht notwendigerweise Apostel, spezielle Missionare, lehrende Missionare wie die anderen, aber es wird ihnen gewährt, prophetischen Einblick zu bekommen in die Gedanken Gottes und diese wie Propheten weiterzugeben. Propheten sind solche, die direkte Offenbarung Gottes weitergeben. Als solche sind zu nennen Markus und Lukas und dann später Judas. Diese haben uns und dann der Hebräerschreiber natürlich, dessen Namen wir nicht kennen. Der Hebräerschreiber ist nicht ein Apostel, aber er ist ein Prophet, weil er uns biblische Offenbarung hinterlassen hat, wurde vom Heiligen Geist gebraucht als Prophet, um uns Schriftwort zu geben. Wir haben also alttestamentliche Propheten und neutestamentliche Propheten und Apostel. Und ihr Schriftwort, kanonisches Schriftwort, das wir heute in Form unserer Bibel vorliegen haben, ist das Wort Gottes, an das Petrus erinnert, durch das Petrus den Sinn der Leser wachrufen will. Das ist die Absicht in Form einer Überschrift. Den Inhalt hatte ich schon kurz weitergegeben. Ich wiederhole. Kapitel 1 handelt oder ist zur Hauptsache ein Hinweis auf diese Botschaft, ganz besonders auf den Wert dieser Gottesbotschaft. Kapitel 1 weist in besonderer Weise hin auf den Wert der Gottesbotschaft, der biblischen Gottesbotschaft. Dort haben wir also Befestigung. In Kapitel 2 haben wir einen Hinweis auf gefährliche falsche Lehre. Das Stichwort ist dort Bewahrung, ein zweites B, nach der Befestigung Bewahrung vor falscher Lehre. Und im dritten Kapitel haben wir einen dritten Hinweis, nämlich auf das Ziel der Gottesbotschaft, des christlichen Weges. Und das Stichwort ist ein drittes B, Bereitung. Zubereitung auf die nächste Etappe des Christenlebens, die Ewigkeit. Wir kommen zur Textbesprechung nach diesen einleitenden Ausführungen. Der Text des Petrusbriefes zergliedert sich in fünf Teile. Nebst den Hauptteilen der drei Kapitel. Die drei Kapitel stellen eine grundsätzlich gute Einteilung dar, was nicht immer der Fall ist. Es ist den Aufteilern nach Kapitel und Versen nicht immer gelungen, uns die richtige Einteilung zu geben. Aber in diesem Fall war es nicht schwer. Am Anfang von Kapitel 1 haben wir natürlich den üblichen Eingang eines Briefes, der dann ein besonderer Teil darstellt, ein kurzer Teil. Und am Ende des dritten Kapitels haben wir ein Schlusswort. Ein Eingangswort, ein Schlusswort und dazwischen dann die drei Hauptteile der drei Kapitel. Befassen wir uns nun mit dem ersten kleinen Teil, mit dem Eingangsgruß. Denn es handelt sich hier um einen Gruß. Normalerweise haben wir in den biblischen Briefen drei Elemente eines Briefeingangsgrußes. Wir haben den bzw. die Grüßenden. Manchmal ist es nur einer, manchmal sind es mehrere. In diesem Fall nur eine Person. Sodann werden normalerweise die Gegrüßten erwähnt und als drittes kommt das Grußwortelement. Hier also ein Grüßender. Zuerst haben wir seinen Namen und dann seine Selbstbezeichnung. Im Gegensatz oder anders als im ersten Brief nennt sich Petrus hier mit zwei Namen. Vielleicht stellt das ein gewisses geistliches Wachstum dar. Bei Paulus hat man schon lange festgestellt, dass er drei Selbstbezeichnungen oder Selbstbeschreibungen uns gibt in seinen Briefen, die gewisse Stufen darstellen könnten in seiner geistlichen Entwicklung. In einem seiner Briefe nennt er sich den Kleinsten unter den Aposteln. Dann in einem weiteren Brief nennt er sich den Geringsten aller Heiligen. Er ist also nicht nur der Niedrige unter den Aposteln, sondern seine Selbsterkenntnis hat zugenommen. Er weiß, dass unter allen Gläubigen er der Geringste ist. Und dann zum Schluss beschreibt er sich als den Größten aller Sünder oder als den, der an erster Stelle stünde. Er versteht sich als den Schlimmsten, dem Gottes Gnade zuteil wurde. Es ist immer wieder so. Paulus ist nicht der Einzige, der so denkt. Johannes der Täufer dachte ebenfalls so. Johannes Kapitel 3, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Das ist eine gute Losung, da haben wir es zusammengefasst. Wachstum, und darauf wird Petrus großen Wert legen, auf geistliches Wachstum. Geistliches Wachstum bedeutet nicht nur Wachstum, sondern auch Zusammenschrumpfen. Wir werden klein in unseren eigenen Augen. Groß wird uns unser Herr Jesus Christus. Er wächst in unseren Augen und somit wachsen wir geistlich. Wir nehmen in unseren Augen ab und so dürfen wir geistlich zunehmen. Bei Petrus dürfte es ähnlich sein. Er schätzt sich selbst gering ein. In seinem zweiten Brief nennt er sich nicht nur Petrus wie im ersten Brief, sondern gibt noch einmal seinen alten Namen an, Simeon, oder vom Griechischen her Symeon mit Y. Er weiß, dass er immer noch der Alte ist, aber er hat einen neuen Namen bekommen. Und interessant ist, dass er diesen Namen jetzt nicht in der ursprünglichen Form wiedergibt. Jesus hatte ihm in Aramäisch den Zunamen Kephas beigelegt. Das ist dann in der Übersetzung als Petrus uns überliefert, aber Jesus wird Kephas gesagt haben, wie wir auch Paulus ihn mit Vorliebe bezeichnet. Aber er selbst gebraucht die griechische Form Petros. Steinbrocken. Die Felsmasse ist Jesus. Aber er darf ein Felsbrocken sein, ein Bild von Jesus. Und er ist dankbar, dass Jesus hier ihm einen Namen gegeben hat, der ihm eine gewisse Christusähnlichkeit verheißt. Und in diese Christusähnlichkeit will er hineinwachsen. Er ist also nicht mehr nur der Simeon, sondern ist auch der Petrus, der Fels oder Felsbrocken genannt. So sein Name. Und er wünscht sich im ersten Brief, dass auch die Leser lebendige Steine seien, nicht tote Brocken, sondern lebendige Steine, nicht rohe Steine, sondern behauene Steine, die als Bausteine brauchbar sind im neuen geistlichen Tempel, 1. Petrus 2. Er will also, dass auch wir solche Steine seien. Simeon Petrus, sein Name, seine Selbstbeschreibung oder Selbstbezeichnung. Im ersten Brief eine Bezeichnung, Apostel. Im zweiten Brief, wie beim Namen, kommt eine zweite Bezeichnung hinzu. Leibeigener und Apostel. Der üblichen Bezeichnung wird eine andere vorgesetzt. Er ist nicht nur ein Gesandter, Apostel ist der für einen besonderen Auftrag Gesandte, sondern er ist ein Doulos, ein Sklave, ein Leibeigener. Wir können also übersetzen, Simeon Petrus, Leibeigener und Apostel Jesu Christi. Er weiß sich als vollständiges Eigentum seines Herrn Jesus Christus. Jesus Christus als sein Eigentümer und Sender, entsprechend Sklave und Apostel, Jesus Christus als sein Eigentümer und Sender hat hier auch zwei Namen. Jeshua vom Hebräischen, Jesus ist im Griechischen, ist der Rettername. Jahwe rettet. Jahwe ist Retter. Ähnlich wie Jesaja oder Josua oder auch Hosea. Aber diese Person trägt diese Bezeichnung nicht nur im Sinne eines Zeugnisses, wie Josua, Jesaja und Hosea und andere es taten, auch zur neutestamentlichen Zeit. Da hat es auch wenigstens zwei Jesus zusätzlich zum Christus, einmal in einem Geschlechtsregister bei Lukas, und dann in einem der Briefe haben wir einen Jesus. Heute kann dieser Name ein Rufname sein in lateinischen Ländern. Das ist dann gleichsam ein Zeugnis. Diese Personen, die diesen Namen tragen, sind nicht Jahwe rettet oder Jahwe der Retter. Aber Jesus ist Jahwe der Retter. Immanuel heißt er in diesem Sinne, Matthäus Kapitel 2, Ende Kapitel 1, Entschuldigung. Du sollst seinen Namen Jesus heißen, und später heißt es dann auch Immanuel, Gott unter uns. Du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Er ist dieser Jahwe, der rettet. Christus oder Christos ist die griechische Übersetzung des hebräischen Meschiach, von dem wir Messias haben, bedeutet zu Deutsch einfach der Gesalbte. Also Jahwe, der Retter, der Gesalbte. Das ist sein Eigentümer, sein Herr und sein Sender. Ihm weiß er sich verschrieben und verpflichtet. Ihm dient er und ihn hat er vor Augen. Und ihn stellt er uns vor Augen. Und wir dürfen uns daran laben und orientieren. So viel zum Grüßenden. Ich sage mit Vorliebe den Grüßenden, nicht den Schreiber, weil die Grüßenden nicht notwendigerweise Schreiber sind. wenn dieser Name am Anfang steht, dann zunächst nicht als Schreiber, sondern als Grüßender scheint mir der Fall zu sein. Aber wir erfahren dann und dürfen normalerweise annehmen, besonders wenn nur ein Name da steht, dass es sich ebenfalls um den Schreibenden handelt. Das nehmen wir dann an, dass er der Schreiber ist. Aber in dieser Form, wie es hier vorkommt, handelt es sich um den, der grüßt. Simeon Petrus grüßt denen, die so und so sind, mit dem folgenden Wort. So könnten wir das, den Eingangsgruß zusammenfassen. So, dann haben wir jetzt die Gegrüßten, die hier nicht mehr nach ihren Regionen genannt werden, sondern im Zeichen dieses, der Absicht dieses Briefes. Denen, welchen mit uns ein gleich kostbarer Glaube zuteil wurde in der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters, Jesus Christus. Er kommt gleich zum Thema, schon im Gruß. Denen, welchen mit uns ein gleich kostbarer Glaube zuteil wurde. Es wird hier ein Vergleich vorgenommen. Wer sind die, die mit uns bezeichnet werden? Und was heißt hier gleich kostbar? Ich denke, wir werden hier erinnert an das, was Paulus auch immer wieder betont, dass wir in der Christenheit in dieser Zeit, in der das Neue Testament entsteht, grundsätzlich zwei ethnische Gruppen vor uns haben. Das geschieht analog zu der Aufteilung der Menschheit im Alten Testament. Gott ruft, erwählt sich ein Volk aus den Völkern und hat es besonders mit diesem Volk zu tun und geht mit den anderen Völkern um über dieses erwählte Volk, was das Volk Israel dort ist. Von Gottes Perspektive also haben wir im Vordergrund ein Volk, das er als Zeugnisvolk gebraucht. Du bist mein Zeuge, Jesaja. Und die anderen sind dann die Völker, also die Goyim. Israel ist das Volk. Leider ist man dazu übergegangen, im Deutschen das Wort Nation zu gebrauchen. Das geschah in Anlehnung an eine englische Übersetzung oder an den englischen Gebrauch. Darby war maßgeblich beteiligt an dieser Bewegung und wohl auch nicht ganz unbeteiligt an der deutschen Übersetzung. Er dürfte Deutsch gesprochen haben, obwohl der Hauptübersetzer, dessen Namen wird nicht angegeben, man weiß ihn aber, der Hauptübersetzer war wohl auch ein Deutscher, aber Darby dürfte nicht ganz unbeteiligt gewesen sein. Die Elberfelder Übersetzung lehnte sich stark an die englische Übersetzung von Darby an und auch an die damalige Authorized Version. Und im Englischen gebraucht man schon das Wort Nations oder auch Peoples, Völker, aber im Deutschen geht das nicht. Und deshalb ist eine Schwierigkeit eingedrungen bis heute. Und wir müssen oder sollten darum wissen. Ich denke, sogar in der Revidierten hat man dieses Wort Nationen beibehalten. Es geht um die Übersetzung des griechischen Wortes ethne. Ethnos ist das Volk, nicht die Nation. Nation im Deutschen ist etwas anderes als Volk. Unser deutsches Wort ethnisch ist ein Adjektiv, das von diesem griechischen Wort kommt Und im deutschen Wort ethnisch haben wir noch den ursprünglichen Sinn. Es handelt sich um ein Volk, das blutsmäßig, organisch zusammenhängt. Eine Großfamilie. Drüben in der Freien Mission, Freien Hochschule für Mission wird dieses Wort sehr viel gebraucht in der Mission, in der Missiologie. Nation kann ein Volk sein oder ein Staat sein, in dem mehrere Völker vertreten sind. Zum Beispiel ist heute die deutsche Nation nicht mehr ein Volk deutscher Zunge, sondern ganz bewusst eine pluralistische Gesellschaft oder ein pluralistischer Staat, wie die Vereinigten Staaten oder auch Kanada und andere Staaten es in neuerer Zeit sind. Wenn man jetzt Ethne in der Mehrzahl sagt, dann darf man nicht Nationen sagen, weil das deutsche, das griechische Wort Ethne nicht nur die Übersetzung von Völkern ist, sondern, wie auch Luther es zurechtgegeben hat, eine Mehrzahl von Einzelpersonen. Ethnos ist nämlich nicht nur ein Volk, sondern eine Person aus einem Volk. Und Ethne ist nicht nur eine Mehrzahl von Völkern, sondern eine Mehrzahl von Personen aus Völkern. Übrigens kann Ethnos auch, sowohl von Israel als von nicht-israelitischen Völkern gebraucht werden. Man kann also nicht Ethne mit nicht-israelitischen Völkern übersetzen. Das kann man ab und zu, wenn der Zusammenhang es erlaubt, aber nicht philologisch grundsätzlich. Und schon gar nicht darf man Ethne als einfach Nationen übersetzen. Denn Paulus gebraucht Ethne als eine Mehrzahl von Einzelpersonen aus den Völkern. Die Christen sind nicht Nationen, sondern Personen. Und zwar Personen aus verschiedenen Völkern. Wir haben hier also zwei grundsätzliche, ich komme zurück jetzt, wir haben zwei grundsätzliche Aufteilungen der Menschheit, die hebräische Nation oder das hebräische Volk und die anderen Völker, und da kann man Heiden sagen, Personen aus diesen Völkern, im Gegensatz zu Juden. Wenn die Gemeinde Jesu entsteht, wird dieses Bild als Vorbild gebraucht in der Terminologie. Da ist jetzt die Gemeinde das Volk Gottes, analog zum alttestamentlichen Volk Gottes. Sie ist nicht die einfach die Kontinuität dieses Volkes, übernimmt nicht ihre Bezeichnung Israel. Gemeinde ist nicht das neue Israel, sondern Israel ist ein Bild, eine Analogie der Gemeinde. So wie Israel im Alten Testament das Volk Gottes ist, so ist die Gemeinde im Neuen Testament das Volk Gottes. Aber diese Gemeinde besteht aus Israeliten, aus Menschen aus dem alttestamentlichen Volk Gottes und aus Menschen aus den anderen Völkern zur alttestamentlichen Zeit. Dieser Gemeinde als neutestamentlichem Volk Gottes, als neuem Volk Gottes, stehen andere Völker gegenüber oder Menschen aus den anderen Völkern. Wir haben also Christen, die das Volk Gottes darstellen, und Menschen außerhalb der Gemeinde, die aus den Völkern kommen. Das sind die Heiden, nicht ein negatives Wort, nicht ein abschätziges Wort, einfach eine Bezeichnung für Nichtchristen. Sie sind die Heiden, das heißt die Nichtchristen, die noch nicht Christen geworden sind. Übrigens können auch Christen Heiden genannt werden im alttestamentlichen Sinne, weil sie nicht Juden sind. Ja? Wenn sie Christen sind, aber nicht Juden, können sie immer noch auf alttestamentliche Aufteilungsweise Heiden genannt werden. Man muss also die alttestamentliche Aufteilung und die neutestamentliche Aufteilung beide vor Augen haben, wenn man diese Gruppierung vor sich hat. Jetzt sagt Petrus, er schreibt an Menschen, die einen gleichwertigen Glauben bekommen haben, wie er und andere mit ihm. Wer sind diese? Wir wissen es nicht genau. Vielleicht sind es die Apostel. Ich würde aber eher denken an die Israeliten. Ich denke also, dass wir im Gegensatz zu den Auslegern, die sagen, die Leser wären Juden, will er sagen, sie sind vornehmlich Nicht-Juden. Könnten Juden sein, aber so vornehmlich Nicht-Juden. Aber er stellt hier das Vorrecht heraus, dass sie auch die Botschaft, die Gott an Israel richtete, bekommen durften und gleichwertig werden. Ich denke, hier klingt diese Wahrheit an, die wir in der Apostelgeschichte 10 haben. Wie begrüßt Petrus die Schar, die er vor sich hat im Hause des Cornelius? Nun weiß ich, dass Gott keinen Unterschied macht. Jetzt weiß ich. Ich hab's gesehen im Bild und jetzt habe ich's vor Augen. Gott macht keinen Unterschied. Die Botschaft von Jesus Christus ist eine weltweite Botschaft, nicht eine ethnisch beschränkte Botschaft. Jahwe ist nicht nur ein Gott Israels, sondern der Gott der ganzen Welt. Das musste man schon damals lernen, das musste Nebukadnezar lernen, das mussten andere lernen. Jahwe ist der Gott der ganzen Erde. Und Paulus sagt, ist er denn nur der Gott Israels? Nein, er ist der Gott der ganzen Welt. Und seine Botschaft ist nicht nur für Israel, obwohl sie in Israel beginnt, aber seine Botschaft ist für die ganze Welt. Also hat Gott die Welt geliebt, sagt Jesus, der jüdische Rabbi, zu einem Mitglied des jüdischen Synhedriums Nikodemus. Nikodemus, Jesus liebt die Welt, Gott liebt die Welt. Ja. Also, einen gleich wertvollen Glauben. Glauben. Was heißt das? Wir sind heute bei diesem Wort im Nachteil. Leider. Das ist sehr schade. Die Bedeutung dieses Wortes hat sich gewandelt. Das Verb hat sich gewandelt, seitdem nicht mehr Griechisch gesprochen wird im Raum des Evangeliums, sondern das Evangelium ist verbreitet in alle Länder und nun kann man es mit seiner eigenen Sprache zum Ausdruck bringen. Wir sprechen also Deutsch. Das deutsche Wort Glauben bedeutet nicht mehr, was das griechische Wort bedeutete. Das bedeutet überzeugt sein. Im Deutschen genau das Gegenteil oft. Ich bin nicht überzeugt, aber ich denke, ich meine, ich glaube, aber es könnte anders kommen. Morgen gibt's schönes Wetter. Ja. Ich glaub's, ja, aber ich weiß nicht. Das ist schade, dass es so gekommen ist. Und so stehen Glauben und Denken, Glauben und Wissen auseinanderklaffend einander gegenüber. Da müssen wir uns sagen lassen, wie Professor Wilder Smith es sagte, wer denkt, muss glauben. Ja. Glauben heißt nach dem biblischen Duden Wissen. Man kann nicht glauben, bevor man weiß. Man muss zuerst Fakten haben und dann kann man glauben. Daran muss man sich gewöhnen. im Gegensatz zu dem, was man im Ohr von der Umwelt, der Erziehung hat, muss man sich daran gewöhnen, wenn man die Bibel liest, heißt Glauben, Wissen, überzeugt sein. Es hat mehrere Bedeutungen, heißt auch Treue bewahren, Treue halten. Man sollte auch das im Auge behalten, besonders in 2. Thessalonicher 3 am Anfang dort, da haben wir ein Wortspiel, bedeutet auch die Treue halten. Treu ist das Wort, zum Beispiel im 2. Thessalonicher Brief oder auch im 1. Das ist das Verb. Das Hauptwort, Glaube, hat auch seine Bedeutung verloren. Wir sprechen heute, oder man sagt heute oft, seinen Glauben mitteilen, oder jeder hat seinen Glauben, oder das ist mein Glaube, oder Glaube macht krank, oder macht Glaube krank als Frage, und so weiter und so weiter. Was ist Glaube dort? Bei diesem Gebrauch des Substantivs haben wir es mit dem Gegenstand des Glaubens zu tun. Wir haben es mit dem Gegenstand des Glaubens zu tun. Dessen, was man glaubt, das Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis wird kurz als Glaube zusammengefasst. Mein Glaube ist dies. Ich glaube halt dies. Da handelt es sich um den Gegenstand dessen, was man glaubt. Aber in der Schrift wird das Substantiv normalerweise nicht so gebraucht. Man muss sich auch hier an etwas anderes gewöhnen. Wenn Sie dem Wort Glauben als Substantiv begegnen, groß geschrieben also, dann müssen Sie sich daran gewöhnen, Sie haben es hier mit einem Verb zu tun. Ja? Das heißt, mit dem Verb substantiviert das Glauben, nicht den Glauben oder der Glaube, sondern das Glauben, die Tätigkeit. Ja? Es handelt sich um den Akt des Vertrauens. Und deshalb kann man auch besser oft mit Vertrauen übersetzen, wo die Tätigkeit dann im Vordergrund steht. Man vertraut. Ja. Glaube ist also vornehmlich in der Schrift, in der Literatur, die wir als Bibel vor uns haben, Vertrauen. Aber Zugeständnis. Schon zur biblischen Zeit kennt man offenbar diese Verschiebung. Besonders bei Judas könnte das der Fall sein. Und da Petrus mit Judas verwandt ist, hier darf ich vielleicht noch wieder zurückgreifen auf die Einleitung. Ich persönlich bin der Auffassung, dass man zu schnell in literarischen oder schriftkundlichen Kreisen zu schnell sagt, der ist von dem abhängig, überhaupt in der Literatur. Das muss nicht der Fall sein, ganz besonders nicht bei den biblischen Schreibern, weil es grundsätzlich noch etwas anders ist bei den biblischen Autoren. Sie selbst, dessen Name am Anfang des Buches steht, sind nicht notwendigerweise die eigentlichen Autoren. Der eigentliche Autor in jedem biblischen Buch ist Gott. Aber er gebraucht einen Sekretär. Er gebraucht einen Schriftsteller. Mose, Josua, Esra und andere. Sie haben eine große Freiheit, diese Botschaft zu gestalten. Und der Heilige Geist weiß um ihre Verfassung. Und kann schon gleich entsprechende Gedanken ihnen geben, sodass sie den richtigen Guss bekommen, wenn es durch die Feder geht. Aber es ist Gott, der hier denkt, nicht nur der Mensch. Wir müssen nicht zu schnell sagen, ein Schriftsteller ist abhängig vom anderen. Man kann dann sagen, Judas sei abhängig von Petrus oder Petrus von Judas, wer immer zuerst geschrieben oder als zweiter geschrieben hätte. Es ist nicht nur so, dass der eine vom anderen abhängig sein könnte. Das ist nicht die einzige Schlussfolgerung, die möglich ist. Die andere Schlussfolgerung ist diese, dass beide dieselbe Quelle hatten. Es ist gut möglich, dass Judas und Petrus sich in denselben Kreisen sich bewegt haben, ähnliche Anliegen hatten und ähnliche Ziele hatten und von daher sich ähnlich ausgedrückt haben. Und in dieser Überlieferungszeit, wo man großen Wert gelegt hat auf die Form, die genaue Form der Evangeliumsbotschaft, weil sie doch treu überliefert werden sollte, wird man Redewendungen gehabt haben, die immer wieder gebraucht wurden, sodass von daher zu erklären ist, dass bis auf Einzelformulierungen Judas und Petrus sich ähnlich ausdrücken. Das kann hinweisen auf eine gemeinsame Quelle, auf den Heiligen Geist und auf die Form der Überlieferung. Nun ist es so, dass Petrus und Judas sich ähnlich ausdrücken. Und auch schon bei Paulus ist es möglich, dass Glaube nicht nur die Tätigkeit des Vertrauens oder des Glaubens bedeutet, sondern auch das, was man glaubt. Es ist aber schwer, manchmal genau festzustellen, wie wird das Wort gebraucht. Ich tendiere dazu, zunächst einmal an die Tätigkeit zu denken. Und wenn das nicht langt, gut, dann mache ich eine Konzession und sage, es könnte auch der Gegenstand des Glaubens sein. Hier, an dieser Stelle, ist es möglich, dass Petrus schon an den Gegenstand denkt. Auf jeden Fall denkt er an den Gegenstand des Glaubens. Die Frage ist nur, ob das Wort Glaube schon das bedeutet oder ob nur der Gegenstand vorausgesetzt wird durch dieses Wort. Aber ich will nicht zu schwierig werden, zu kompliziert. Es geht in jedem Fall um das, was zu glauben ist. Es geht um die Botschaft. Und diese Botschaft ist überliefert worden und seine Leser dürften diese Botschaft empfangen und sie glauben und durften zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und für sie war diese Botschaft gleich wert wie für die Juden. Somit, weil die Botschaft dieselbe Botschaft ist, deshalb ist sie auch gleich wert wie die jüdische Botschaft, es ist nur eine Botschaft, ja? Somit sind aber auch die Leser gleich wert mit dem Schreiber, der Jude ist. Petrus stellt sich auf die Ebene seiner Leser und seine Leser auf seine Ebene. Sie sind Brüder und Schwestern in einer Gemeinde. Und dadurch gewinnt er sie auch und kann er sie auch aufrufen, zum Acht geben auf das, was er zu sagen hat. Zuteil wurde. Das heißt, man ist in die Gemeinschaft dieser Botschaft gekommen. Sie gehört mir, habe einen Teil dieser Botschaft oder ich bin ein Anteil, Mitteilhabender dieser Botschaft geworden. Sie ist meine Botschaft, sodass Paulus sagen kann, mein Evangelium. Und es ist auch unser Evangelium, dies ist meine Botschaft, dies ist mein Glaube, dies ist mein Heil, mein Evangelium und so weiter. wenn ich jetzt in diesem Schritt, in diesem Tempo fortfahre, könnten Sie sich bald ausrechnen, wie lange ich noch in Korntal bleiben müsste, um den Brief fertig zu kriegen. Ich denke, wir sollten mal den ersten Vers hinter uns lassen und zum zweiten gehen, bevor wir die erste Einheit zu Ende haben. Aber wir sind noch nicht ganz fertig, aber ich möchte den letzten Teil noch von Vers 1 besprechen. Sie merken also, wie konzentriert Petrus hier spricht. Zuteil wurde in der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Was hier am stärksten auffällt, ist die Bezeichnung unseres Herrn. Die Formulierung ist solche, dass wir genötigt sind, Jesus Christus als Gott hingestellt aufzufassen. Petrus will sagen, wer hier Gott ist. Gott ist hier Jesus, Gott ist hier Christus, Gott ist hier Retter. Unseres Gottes und Retters, Komma, apostrophisch, Jesus Christus. Er ist also der Gott und Retter, mit dem wir es zu tun haben. Die Gottheit Jesu Christi wird hier bezeugt, nicht nur die Retterschaft Jesu Christi. Nicht so dürfen wir übersetzen, zuteil wurde in der Gerechtigkeit unseres Gottes und unseres Retters Jesus Christus, sondern in unseres Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters, beide sind Jesus Christus in einer Person. Aber die Formulierung in der Gerechtigkeit, in ihrer Übersetzung dürften wir eine andere Präposition haben, steht dort durch. Das griechische Wort en kann auch mit durch übersetzt werden. Ich habe das Wort in beibehalten, aber durch schwingt durchaus hier, glaube ich, mit. Nur möchte ich den Bereichsgedanken in nicht ganz verlassen. Es ist schon im Bereich der Gerechtigkeit Gottes, in dem wir Gnade bekommen haben, indem wir diese Botschaft bekommen haben, in der Gerechtigkeit unseres Gottes. Ich wünschte, ich hätte Zeit, jetzt das Wort Gerechtigkeit zu besprechen. Wir haben hier Brocken, große Brocken, Wahrheitsbrocken, mit denen man sich lange befassen könnte. An denen man lange kauen könnte. Man sollte wissen, dass Gerechtigkeit nicht nur Richtigkeit oder die Gerechtigkeit, die wir in Christus bekommen haben, bezeichnet, sondern ein großes Gebiet ist, im Römerbrief gleich Heil, im Alten Testament fast gleich Reich Gottes, ja, das ganze Gebiet des gerechten Handelns Gottes, in der gerechten Heilshandlung oder in dem gerechten Königswalten Gottes, im großen Plan Gottes für diese Welt, hat er uns, den Nichtjuden, diese Botschaft von Jesus Christus zuteil werden lassen. In diesem großen Gerechtigkeitsplan, das ist die Weite, dann etwas eingeengt in der Gerechtigkeit, die Jesus Christus speziell zu Wege gebracht hat. Durch diese Gerechtigkeit ist uns diese Botschaft zuteil geworden. Natürlich ist doch umgekehrt. Durch die Botschaft ist uns die Gerechtigkeit zuteil geworden. Ja? Gerechtigkeit ist hier sowohl Ursache als Folge. Also Botschaft und Gerechtigkeit können ausgetauscht werden. Gerechtigkeit ist die Ursache der Botschaft und Botschaft die Ursache für die Gerechtigkeit. unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Doppelpunkt. Jetzt grüßt er und jetzt haben wir das Grußwort. Es ist ähnlich wie bei den Grußworten, die wir bei Paulus haben. Wir haben den Doppelgruß, der wieder an die zwei Aufteilungen der Menschheit erinnert. Juden, Israeliten und Nicht-Juden, Nicht-Israeliten. Die Juden sprechen Hebräisch, die Nicht-Juden sprechen in jener Zeit meistens Griechisch. Sogar in Rom wird Griechisch gesprochen. Deshalb Römer 1, Griechen und Nicht-Griechen, oder Entschuldigung, Juden und Griechen. Also die große Einteilung der ganzen Menschheit. Israel und Goyim, die nicht-israelischen Völker, die sprechen Griechisch. Der griechische Gruß, Chairete, verwandelt nicht nur Freude. Gnade ist ein sehr großes Wort, das verschiedene Zweige bekommt. Freude ist ein Teil dieses Wortes, dieses organischen Wortes. Chairete, freue dich oder freut euch. Charis ist die Gnade. Charis ist wohl ursprünglich das Angenehme, das Charmante, das Schöne. Dass das angenehm ankommt, das so gebraucht es auch Petrus in seinem ersten Brief. Wenn man leidet und unschuldig ist, dann ist das etwas Angenehmes, Gnade, also etwas Angenehmes. Oder wenn Paulus sagt in Kolosser 3, singt mit Gnade, lasst das Singen angenehm sein. Oder in Epheser 4, euer Reden sei Gnade, lass es angenehm sein, lass es schön sein, lass es Freude bringen. Charis ist also das Angenehme, die Gunst dann auch. Und wenn sie konkreter wird, die Hilfe, lass dir an meiner Gnade genügen oder an meiner Gnade hast du genug, sagt Jesus zu Paulus, da ist es die Hilfe. Und dann kann man Charisma haben. Charis plus Ma, Nachsilbe, verdinglicht die Gnade. Die Gnade, die Gott gleichsam schenkt, ob es das Volk Israel ist, ob es die Gemeinde ist, Gott macht seine Gnade zum Paket und gibt sie weiter und man verwaltet sie und gebraucht sie als Hilfe im Alltag zum Dienst. Charis erinnert an den griechischen Gruß. Die Vokabel wird von der Gemeinde, von Paulus und der Gemeinde übernommen, neu gefüllt vom Evangelium her und wird zu einem Botschaftsträger von Gott her. Denn Gnade und Friede werden euch zuteil, ist ein Gebet in dritter Person. Was ist ein Gebet in dritter Person? Normalerweise beten wir in der zweiten Person. Wir sagen, Vater in dem Himmel, dein Name. Wir gebrauchen die zweite Person. Aber wir können auch in der dritten Person beten. Dabei ist die zweite Person die Person, für die wir beten. Gott gebe dir Freude, Gesundheit und so weiter. Ein Wunsch, der dem Fürbittetuenden direkt gebracht wird. Aber der Angebetete, von dem man das erwartet, steht gewissermaßen im Hintergrund. Gott gebe dir. Ja. Charis werde euch zuteil von Gott. Er wird hier angebetet. Gott gebe euch diese Gnade. Also Gnade wird hier zu einer Botschaft von Gott, dessen, was Gott geben will. Friede ist der hebräische Gruß, Shalom. Auch Friede ist ein großes Wort. Nicht nur Mangel an Auseinandersetzungen, harten Auseinandersetzungen oder kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern auch die Fülle dessen, die Gerechtigkeit, was da sein kann, wenn Ruhe da ist, wenn friedliche Beziehungen da sind, dann darf Gedeihen da sein. Ich denke noch an die Zeit 1955, oder war es 54, als ein Kollege und ich eine Reise durch Deutschland, die Schweiz und Österreich unternahmen. Wir kamen über die Grenze, 54 war ja nur einige Jahre nach dem Krieg. Wenn wir durch Deutschland fuhren, konnten wir lauter Trümmerhaufen links und rechts immer noch beobachten, trotz der 10 Jahre Abstand. Aber sobald wir über die Grenze kamen, alles heil, heile Welt, das begegnet einem sofort. Friede. Nicht nur war der Krieg nicht in der Schweiz gewesen, sondern das, was sein darf, wenn kein Krieg ist, das war da. Ja? Und so kann Luther auch Shalom übersetzen, nicht nur mit Friede, sondern geht es dir wohl, Wohlergehen. Ja? Friede ist also nicht nur eine Lehre von Negativen, und jetzt haben wir halt Friede, Waffenstillstand, sondern wir haben die Fülle dessen, Prosperität, Gedeihen, dessen, was da sein darf, wenn Friede da ist. Das bedeutet Friede auch. Shalom, Fülle. Beides ist da. Gott nimmt hier, oder Petrus nimmt den jüdischen Gruß, füllt ihn von Gott her als Träger seinen Lesern gegenüber. Für seine Leser. Sie dürfen also Frieden erfahren. Sie sind nicht ganz dasselbe, Gnade und Friede, obwohl sie beide Grüße sind. Aber sie haben einen Zusammenhang, deshalb werden sie auch gern zusammen gebraucht. Und sie haben eine eindeutige Reihenfolge. Nicht Friede und Gnade. Finden Sie nie, soviel ich weiß. Vielleicht in einem Schlusswort, denn wir haben auch Schlussgrüße, wo derselbe Gruß vorkommen kann oder dieselben Elemente. Aber in einem Anfangs-Eingangsgruß stehen Sie, soviel ich weiß, immer in dieser Reihenfolge. Einige Male kann Barmherzigkeit dazwischen geschoben sein, als zusätzliches Element zu Gnade, aber normalerweise haben wir Gnade und Friede. Und es kann nur so sein. Denn wenn wir es mit einer Menschheit zu tun haben, die gottfeindlich geworden sind, wo Krieg war, dann können wir keinen Frieden haben, bevor es Gnade in Form von Vergebung gibt. Also zuerst muss Schulderlass da sein. Und dann kann Friede da sein. Aber dann kommt Friede. Dann kommt der Friede. Und dann kommt das Gedeihen. Und dieses brauchen wir nachträglich immer wieder. Es ist nicht nur so, dass wir in der Bekehrung, in der Zuwendung zu Jesus Christus, Hinwendung zu Jesus Christus, Gnade und Friede bekommen und brauchen, sondern wir leben schlechthin davon, bis Jesus kommt. Aus der Vergebung. Gnade bedeutet aber auch Hilfe, ständige Hilfe. Und wir leben aus dem Frieden, aus dem Gedeihen, das Gott schenkt.